Spirit, lead me, Heiliger Geist, leite mich dorthin, wo ich stehen kann, wo meine Füße einen festen Grund haben, wohin ich gehen soll. Klingt ein bisschen so wie das, was wir vorher im Psalm gesprochen haben, liebe Gemeinde. Vielleicht habt ihr es gemerkt, wo der Geist Gottes da vorgekommen ist, im Psalm 143. Es war ganz am Schluss, wo es geheißen hat, dein Geist leite mich auf gerader Bahn. Der Geist Gottes soll auf der ebenen Straße leiten, auf dem Weg, der gut für uns ist. Das ist die Bitte in diesem Psalm gewesen und jetzt auch in dem Lied, das wir gesungen haben. Und mir ist ein Bild dafür eingefallen. Ich habe mir nämlich überlegt, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass der Geist einer ist, der einem auf den richtigen Weg zeigt, aber ohne selber das Kommando zu übernehmen. Und mir ist eingefallen, dass der Geist Gottes vielleicht ein bisschen so ist wie ein Fahrlehrer. Also ein Fahrlehrer macht das ja so, der setzt sich zu einem, der begleitet einen. Also so wie der Heilige Geist sich zu mir setzt, in mein Leben dazukommt, mitfährt, mit dabei ist und trotzdem mir die Kontrolle überlässt über das Steuer. Aber er leitet mich, er sagt, wo gute Wege sind, wo falsche Wege sind, wo ich besser nicht hinfahren soll. Wie ein guter Fahrlehrer, so kann man sich vielleicht der Heilige Geist ein bisschen vorstellen. Vielleicht auch wie derjenige, der für das begleitete Fahren eingetragen ist. Das gibt's heutzutage ja, gell? Heißt auch ganz offiziell so, begleitetes Fahren. Manche von euch haben das schon erlebt, wo sie ihre Eltern neben sich sitzen hatten oder weiß nicht, ob auch andere da fahren dürfen. Oder vielleicht seid ihr selber schon Begleiter gewesen beim Fahren. Das ist gar nicht so einfach, ein Begleiter zu sein oder auch sich zu begleiten zu lassen, wenn da auf einmal jemand neben einem sitzt, der einen leitet. Oder vielleicht einfach auch mal sagt, wo man hinfahren soll und wie man fahren soll und wie man nicht fahren soll. Und manchmal muss derjenige noch gar nicht mal was sagen. Und trotzdem wirkt es sich schon aus. Also wenn da jemand sitzt, der sich panisch immer an diesem Griff festhängt, dann braucht er nichts sagen. Und trotzdem merkt man, oh, wow, oh, da wird es irgendwie schwierig. Da fährt man nicht mehr ganz so entspannt. Jedenfalls wird es mir so gehen, denke ich mal. Vielleicht geht es euch auch so. Oder wenn man in jeder Kurve der Beifahrer die Luft anhält, ist das nicht für beide nicht mehr ganz so entspannt. Oder wenn man ständig kommentiert bekommt, was man tun soll und was man nicht tun soll, ist der Heilige Geist so wie Begleitungsfahrer. Ja, also ich halte das Bild für mich so fest, ich erinnere mich an meinen Fahrlehrer damals, denn es gab damals noch kein begleitetes Fahren und für mich ist der Fahrlehrer der gewesen, der neben mir saß und gezeigt hat, wo es hingehen soll. Mein Fahrlehrer hieß Martin und Martin war die Ruhe selbst. Der hat nie Panik bekommen, nie. Also als ich im Kreisverkehr den Motor abgewürgt habe oder irgendwann mal beim Einparken irgendwie so auf der Straße stand, dass irgendwie alles im Weg war, nie aus der Ruhe bringen lassen. Er hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen, war immer ganz entspannt und das hat gewirkt. Also das fand ich ganz toll, dass ein Fahrlehrer, vielleicht ist das eine Grundfähigkeit, die ein Fahrlehrer mitbekommen muss, dass er entspannt bleibt, weil das eben auch was abgibt auf den, der fährt. Also es würde nichts bringen, wenn mein Fahrlehrer die ganze Zeit nur sagen würde, das ist nichts, an einem rumkritisieren würde. Das würde mich eher als Fahrschüler eher unentspannt machen. Martin war da super. Der war wirklich ganz entspannt. Und ich erinnere mich an eine Szene, aber die ist mir besonders mit Martin geblieben. Wir waren auf der Autobahn unterwegs. Martin hat mir gesagt, ich soll bei der nächsten Ausfahrt die Autobahn verlassen. Und ich habe mich darauf vorbereitet. Aber jetzt war ich auf der mittleren Spur und rechts war noch so ein LKW ein bisschen vor mir. Und der war langsam unterwegs. Und habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich muss die nächste raus. Und habe mich dafür entschieden, langsam Blinker setzen, Schulterblick und alles das. Und dann mich hinter dem LKW einzuordnen. Und dann sagt der Fahrlehrer auf einmal zu mir, was machst denn du da? Komm, gib Gas. Fahr vorbei. Das reicht. Und habe ich gedacht, bin mir nicht sicher und so. Doch, das reicht. Komm, gib Gas, das schaffst du gut. Kommst gut noch rein. War vielleicht nur ein Kilometer oder so, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war es noch genug Platz. Und es wäre blöd gewesen, jetzt da hinter den LKW zu fahren und ganz langsam da einen Kilometer bis zur Ausfahrt hinterher zu tuckeln. Er hat natürlich recht gehabt, es hat gut gereicht. Und in dem Fall hat es eine Ermutigung gebraucht. Ja? Ein Fahrlehrer, der mir nicht nur sagt, ja, alles gut, sondern der sagt, komm, auf geht's, fahr mal. Gib mal Gas, sei nicht zu ängstlich. Vielleicht hat mich das geprägt. Manche meinen's, weiß nicht. Jedenfalls war es in der Situation ein wertvoller Tipp, gib Gas. Der Geist Gottes ist ein bisschen so wie ein Begleiter, der im Leben mit dabei ist. Und nicht einer, der ständig kontrolliert, nicht einer, der ständig korrigiert und sagt, was man alles falsch macht. Nicht einer, der ins Steuer greift und es dann übernimmt, weil er selber besser kann. Auch nicht einer, der ständig meckert, was man alles richtiger machen könnte, sondern Gott hat uns nicht gegeben, ach so, da habe ich noch schöne Fahrschulbilder, die habe ich jetzt ganz vergessen, gell? Vielleicht erkennt ihr euch selber wieder, auf einem dieser Bilder, entweder als die, die begleitet fahren oder nicht begleitet fahren. So ist der Geist Gottes hoffentlich nicht. Einer, der ständig die Hände vors Gesicht schlägt oder der schon panisch guckt, bevor man losfährt. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diesen Vers will ich mit euch heute ein bisschen genauer angucken. Weil da geht es um diesen Geist und da stellt uns Paulus diesen Geist vor. Er schreibt es im zweiten Brief an den Timotheus und er sagt uns was darüber aus, wie der Geist in unserem Leben mit dabei ist. Dieser Geist, der damals am Pfingstfest auf die Jünger gekommen ist, dieser Geist, der schon vorher die Schöpfung mitgestaltet hat, dieser Geist, der schon ganz viele Menschen begabt hat, dass sie sich einbringen können, dass sie die Welt und vieles gestalten können. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Vielleicht ist euch dieser Satz in den letzten 2 Jahren immer mal wieder verkommen. Der ist oft zitiert worden in den Pandemiezeiten, vor allem wegen der ersten Hälfte von diesem Satz. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Man hat diesen Satz immer hergenommen, um damit denn wie eine Fackel gegen die Angst zu tragen, ja, zu sagen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir haben doch einen Geist, der nicht furchtsam ist. Und ich finde die Aussage dahinter, was man damit bezwecken wollte, durchaus sehr richtig, dass wir als Christen nicht der Angst ausgeliefert sind und deshalb uns auch nicht von der Angst allein bestimmen lassen sollten. Aber eigentlich schreibt der Paulus an dieser Stelle nicht von der Angst oder Furcht ganz generell. Der Luther übersetzt es zwar so, Furcht, aber wenn es um diese Angst ging, die Angst vor allem, die Furcht, dann müsste da eigentlich das Wort Phobia stehen. Das kennt ihr, Phobie. Kennt ihr, gell? Das ist die Angst. Da gibt es ganz verschiedene Ängste, verschiedene Phobien. Phobie heißt einfach die Furcht, die Angst. Steht da aber nicht. Im Griechischen steht da das Wort Delia. Das bedeutet eher sowas wie Verzagtheit oder Zögerlichkeit oder auch Feigheit, Zurückhaltung, sowas. Deshalb ist Furcht ein bisschen missverständlich. Die modernen Übersetzungen, die übersetzen es manchmal ein bisschen anders, eben weil man dieses Delia ausdrücken möchte, so wie es gemeint ist. Die Hoffnung für alle schreibt, der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft. Gute Nachricht, Bibel schreibt, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. In der Einheitsübersetzung oder bei der Zürcher Übersetzung lesen wir, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. So, in diese Richtung müssen wir denken bei diesem Vers. Paulus schreibt den Brief ja an seinen jungen Schüler, den Timotheus. Und es geht in diesem Abschnitt um dessen Zögerlichkeit, um seine Verzagtheit, um seine Vorsicht. Paulus will ihm nicht die Angst austreiben, sondern er will ihn ermuntern. Er will ihn ermutigen, nicht so zaghaft zu sein. Er will quasi sagen, gib doch mal Gas. Das sagt er im Grunde, bloß halt nicht in Bezug auf Überholen auf der Autobahn, sondern in Bezug auf das Bekennen seines Glaubens. Das wird uns noch ein bisschen deutlicher, wenn wir die Verse drumherum noch mit in den Blick nehmen. Da macht Paulus in seinem Brief, den er aus dem Gefängnis schreibt, diesem jungen Christen Timotheus Mut und er liefert ihm auch Argumente, warum er nicht so verzagt sein soll, sondern warum er mutiger sein soll im Bekennen. Ich lese uns mal den Abschnitt drumherum, 2. Timotheus 1, 3 bis 9 aus der Guten Nachricht. Paulus schreibt, wenn ich an dich denke, bin ich voll Dank gegen Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es schon meine Vorfahren taten. Tag und Nacht denke ich unablässig an dich in meinen Gebeten. Ich erinnere mich an deine Abschiedstränen und sehne mich danach, dich wiederzusehen, damit ich mich so recht von Herzen freuen kann. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Er hat uns gerettet und dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Verzagtheit passt nicht zu Timotheus. Das ist die Botschaft, die Paulus in diesem Abschnitt weitergeben will. Schon allein deshalb nicht, weil der Timotheus gute Vorbilder im Glauben hat. Seine Mutter und seine Oma. Zwei Frauen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Warum er den Vater nicht erwähnt, kann man nur spekulieren. Vielleicht ist er kein Christ gewesen oder hat es vielleicht auch nicht so weitergegeben. Jedenfalls sind Mutter und Oma gute Vorbilder und die haben ihren Glauben nicht für sich behalten, sondern haben ihn weitergegeben an den Timotheus, so dass er das auch übernehmen darf. Das, liebe Gemeinde, ist was wert. Wenn man Vorbilder hat, im besten Fall vielleicht sogar in der eigenen Familie, wenn man als Christ nicht die Ausnahme, nicht der Exot ist in der Familie, dann hat man schon was ganz Wertvolles im Leben. Wenn man in der Familie über Glauben sprechen kann, wenn man einander versteht in Glaubensfragen, man muss sich nicht einig sein, aber wenn das Thema ist, wenn man miteinander Glauben lebt, wenn man Formen im Alltag etabliert, wie Glaube gelebt wird, wenn man nicht nur sagt, es soll doch jeder irgendwie selber seins finden. Wenn man jemand hat wie Lois und Eunike, das allein ist doch schon Grund genug gegen die Verzagtheit. Da hat man doch die besten Beispiele, die haben es einem ja vorgemacht. Die waren eben nicht zaghaft und zurückhaltend, sondern haben ihrem Sohn, ihrem Enkel das weitergegeben, was ihnen selber wichtig war. Wenn es bei ihnen nicht Oma oder Großmutter war, dann waren es vielleicht andere Menschen, Jungscharleiter oder die Leiter, die im Jungscharlager mit dabei waren oder sonst jemand. Vorbilder zu haben, Menschen zu haben, die uns den Glauben weitergegeben haben, das ist was ganz Wichtiges, ein wichtiger Hinweis, denn das ist die Struktur der Verkündigung, die so angelegt ist. Gott hat Glaube nicht so gemacht, dass er in jedem Einzelnen irgendwie aufpoppt oder so, sondern er hat Glaube so angelegt, dass wir Glauben vermittelt bekommen und dann auch selber weitervermitteln. Er bezieht uns mit ein in das Verkündigen seiner guten Botschaft. So wirkt der Heilige Geist in der Welt schon seit Jahrtausenden, dass man Glaube weitergibt und nicht für sich behält, sondern von Generation zu Generation weitergibt. Und deshalb sind Glaubensmütter, Glaubensväter sowas Wertvolles. Und jetzt ruft der Paulus dem Timotheus ins Gedächtnis, du hast doch sowas. Du hast Menschen, die dir Vorbild waren, die dich geprägt haben. Und jetzt bist du dran. Jetzt sollst du deinen Glauben weitergeben. Sei doch nicht so zurückhaltend. Gib Gas. Halt nicht zurück, was in dir lebt. Paulus sagt uns da, liebe Gemeinde, dass wir nicht das letzte Glied in der Glaubenskette sind. Wir sind nicht nur Empfänger, wenn uns jemand vom Glauben erzählt, sondern wir sind auch dazu beauftragt und berufen, Glauben weiterzugeben. Deshalb ist es so wertvoll, dass wir auch nachher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussenden, die ein Jungscharlager vorbereitet haben, die das durchführen, die da den Kindern was weitergeben von ihrem persönlichen Glauben, weil da drin der Geist Gottes wirkt, wenn Glaube weitergegeben wird. Deshalb ist es so wertvoll, dass es Paten gibt, die ihr Patenamt ernst nehmen und es weitergeben an ihre Patenkinder. Deshalb ist es so wertvoll, dass man auch im Gespräch mit Nachbarn oder im Beruf oder wo es sich ergibt, seinen Glauben zeigt, dass man es nicht verheimlicht, dass wir Evangelium weitertragen, wie Lois und Eunike sind. Vielleicht sind es auch für uns Vorbilder, in dem, wie wir Glauben leben dürfen. Vielleicht sind wir allerdings manchmal auch ein bisschen so wie der Timotheus, dass wir ein bisschen zögerlich sind, in dem Glauben weitergeben. Dass uns da irgendwas verzagt macht. Was bremst uns denn eigentlich aus, unseren Glauben zu bekennen? Es können ja verschiedene Gründe sein. Vielleicht ist es, dass man selber gar nicht so sicher ist, ob das für die anderen auch der richtige Weg ist. Ja, könnte sein, dass man sagt, naja, das, was mir gut getan hat, vielleicht ist für jemand anderen was ganz anderes wichtig, deshalb halte ich mich mal lieber zurück. Könnte ein Gedanke sein. Oder man schließt sich an das, was heute so ein bisschen die breite Meinung ist, jeder soll doch auf seine eigene Weise selig werden. Deshalb braucht man eigentlich auch gar nichts weiter sagen, weil doch eh jeder seine Weise finden muss. Das Problem ist nur, dass nicht jeder auf seine Weise selig wird. Vielleicht machen uns auch Gedanken zögerlich wie, naja, ich will doch dem anderen nicht was aufzwängen. Ja, das ist vielleicht für mich wichtig, aber ich will doch nicht irgendwie was überstülpen, ich will nicht jemand peinlich berühren. Und es ist schon interessant, dass es in unserer Kultur und eigentlich nur in unserer Kultur, in dieser Welt, in unserer westlich-europäischen aufgeklärten Kultur so ist, dass man meint, vom Glauben zu erzählen sei eine Belastung für andere oder zumindest eine mögliche Belastung für andere. Das ist irgendwie so geworden in den letzten Jahrzehnten und ich finde es irgendwie eigentlich schade. In anderen Kulturen können wir uns abgucken, wie man da viel fröhlicher und freier seinen Glauben preisgibt und es auch Gesellschaft viel mehr prägt. Und bei uns hat man immer so den gleichen Gedanken, naja, man möchte ja nicht irgendwie jemand anderen übervorteilen oder so. Wo kommt das eigentlich her? Vielleicht kommt es auch mit von dem her, wenn man den Gedanken wie sowas sich zum Beispiel denkt, ich will andere auf gar keinen Fall nerven mit meinem Glauben. Vielleicht hat man es auch schon erlebt, dass andere so mit ihrem Glauben auf die Straße gegangen sind und gar nicht gemerkt haben, dass man sie gar nicht ernst nimmt, wenn sie in jeden zweiten Satz Jesus liebt dich einbauen und dass man mehr über sie lacht, als dass da was passiert. So will man auf keinen Fall werden. Kann einen auch zögerlich machen, verzagt machen. Und ja, die gibt's und es muss ja wirklich auch nicht sein, dass man so verkündigt. Aber es kann leicht passieren, dass man sich hinter solchen Dingen verschanzt, die einen so ein bisschen bremsen. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Gott hat schon am Pfingstmorgen einen Geist geschickt, der kommt mit einem Brausen. Nicht mit einem sanften Säuseln. Der kommt mit einem Brausen, der kommt wie ein Sturm. Der kommt so, dass man spüren muss in diesem Haus. Der kommt so, dass man sehen muss, als die Flammen auf die Jünger niederkommen. Der kommt so, dass jeder hören muss, als das Evangelium in der Muttersprache verkündigt wird. Gott hat uns gegeben einen Geist, der forsch ist, der mutig ist, eben nicht verzagt und nicht feige ist. Also wenn wir sowas in uns finden, das uns feige macht, vielleicht verzagt macht, das uns ausbremst, dann ist das nicht der Geist Gottes, den er uns gegeben hat. Das passt nicht zu diesem. Gottes Geist ist anders. Und zum Glück schreibt der Paulus dem Timotheus nicht nur, wie Gottes Geist nicht sein soll, sondern der Hauptteil von diesem Abschnitt geht darum, wie Gottes Geist ist. Es ist ein Geist der Kraft. Ein Geist, der stark macht. Hier steht das Wort Dynamis für Kraft. Und da kann man schon hören, was da drin steckt. Dynamisch ist dieser Geist. Ein Geist, der Schwung bringt, ein Geist, der in Bewegung versetzt, so wie eben an diesem Pfingstmorgen in diesem Haus. Oder vielleicht auch so, wie wenn man auf einer Party von einem mit auf die Tanzfläche gezogen wird. Ja, da wird man in Bewegung versetzt. Oder so, wie wenn Fußballer angetrieben werden von den Fans, weil die so laut schreien und dann mobilisiert man nochmal Kräfte, die da vorher vielleicht noch gar nicht da waren. Oder so, vielleicht wie wenn man an einem verregneten Pfingstsonntagnachmittag völlig müde auf der Couch rumlümmelt und der Ehepartner einer ist, der einen dazu bringt, dass man sich vielleicht doch noch aufrafft und irgendwas macht. Oder so wie ein Fahrlehrer oder die Person, die fürs begleitete Fahren eingetragen ist, wenn sie einem im Moment der Unsicherheit sagt, komm, gib Gas, du kannst es. Schwung, nimm mal Schwung auf. Gottes Geist ist ein Geist der Kraft, der Dynamik. Einer, der nicht bremst, sondern der antreibt. Einer, der belebt, auch wenn es darum geht, Glaube zu leben, der eben nicht die Bedenken groß macht, sondern eher ermutigt. Und das ist so eine wichtige Geistesgabe für uns, gerade wenn wir in so einer Welt leben, in so einer Kultur leben, wo man eher nachdenklich ist, eher zu vorsichtig ist, wenn man vielleicht die Zurückhaltung manchmal auch übertreibt. Ein Geist der Kraft. Paulus schreibt dem Timotheus ja dann sogar, was diese Kraft bewirken kann. Er schreibt ja sogar, dass diese Kraft ihm, dem Timotheus, sogar möglich machen wird, Leiden auszuhalten, so wie er im Gefängnis Leiden aushalten muss. Auch das kann der Geist Gottes möglich machen. So eine Kraft schenkt er. Und wir sehen das an vielen Glaubensgeschwistern in der ganzen Welt, die Erstaunliches ertragen und die ihren Glauben bekennen, trotz widrigster Umstände und obwohl es für sie selber oft Probleme mit sich bringt. Das tun sie nicht aus ihrer eigenen Kraft. Das tut man aus der Kraft des Geistes, weil er ein Geist der Dynamik, ein Geist der Kraft ist. Der Powerriegel für den Glauben quasi. Das ist der Geist, den Gott uns gegeben hat. Auch dir hat er diesen Geist gegeben. Und schon allein deshalb wird der Geist, wenn du ihn in deinem Leben wirken lässt, alles das, was dich vielleicht zurückhaltend macht, alles das, was diese Gedanken in dir aufploppen lässt, was dein Glauben eher starr werden lässt, mit seiner Dynamik aufbrechen. Deshalb bitte darum, dass er ein Geist der Kraft ist, der sich in dir verwirklicht, der sich der Verzagtheit entgegenstellt. Ein Geist der Kraft. Und es ist ein Geist der Liebe. Und das ist auch wichtig, denn ich habe im Vorbereiten was für mich Interessantes gelesen. Da hat einer geschrieben, wenn jemand nur dynamisch Diener ist, ohne Liebe, also mutig, kraftvoll, dynamisch verkündigt, aber die Liebe aus dem Blick verliert, dann kann es ganz leicht passieren, dass er ein Eiferer wird. Dass man, vielleicht kennt ihr auch Menschen, die so verkündigen, ja, voller Schwung und Dynamik, aber ohne Liebe. Und dann tatsächlich, ohne dass man sich, ohne Gespür für andere, merken, dass man tatsächlich anderen was überstülpt und zum Eiferer wird, vielleicht sogar zum Fanatiker irgendwann. Wenn das so ist, dann fehlt die Liebe. Deshalb ist so wichtig, dass der Geist auch ein Geist der Liebe ist. Neben dieser Power braucht es die Liebe, ein Gespür füreinander, ein Blick für das Gegenüber, ein Interesse, auch Rücksicht füreinander, Verständnis für den anderen. Das ist wichtig, dass wir den Glauben auf gute Weise verkündigen. Verkündigung soll miteinander schaffen und nicht ein einer, der sagt, wie es geht, und der andere, der es gefälligst so hinzunehmen hat. Ein Geist der Liebe. Er schafft Gemeinschaft. Auch jetzt sind Paulus und Timotheus verbunden, durch diesen Geist der Liebe, auch wenn er im Gefängnis sitzt, auch wenn der andere verzagt, nicht genau weiß, was er tun soll, ein Geist der Gemeinschaft schafft, der Liebe schafft. Und der einander, der es möglich macht, dass man einander stärkt, dass man so verkündigt, dass man einander stärkt. So wie eben ein guter Fahrlehrer, der einen stärkt, der einen ermutigt. Wie viele Menschen haben schon erlebt, wie gut es ihnen getan hat, gerade wenn es einem vielleicht schlecht geht, wenn man eine Not hat, wenn man Zweifel hat, dass andere für einen mitbeten, dass andere an einen denken, dass andere vielleicht mal vorbeikommen, dass man Gemeinschaft erlebt. Ein Geist der Liebe, der da wirkt. Und eins ist mir noch ganz wichtig bei diesem Geist der Liebe, das gilt eigentlich für den Geist der Kraft auch, aber es ist bei der Liebe noch deutlicher, finde ich, und das möchte ich absichtlich auch betonen bei diesem Vers, es geht um den Geist der Liebe in dem Sinne, dass der Geist uns diese Liebe gibt. Nicht in dem Sinne, dass er sie von uns fordert. Das kann man nämlich ganz leicht, wenn man diesen Vers liest, so hören. Ja, ein Geist der Liebe, das heißt, wir müssen als Christen doch lieben. Und deshalb müssen wir uns anstrengen zu lieben, um den Geist, um für den Geist auch würdig zu sein. Und das ist ein Missverständnis, finde ich. Gott fordert nicht von uns, dass wir die Liebe in den Griff bekommen, sondern er schenkt sie uns in seinem Geist. Es ist eine Frucht des Geistes, so kann man es in Galater 5 auch nochmal nachlesen, da gehört die Liebe auch zu den Früchten, die der Geist hervorbringt. Es ist eine Konsequenz, die der Geist in uns bewirkt, nicht eine Bedingung. Ist ganz wichtig, finde ich. Es hilft nicht viel zu sagen, ich muss mehr lieben, um Gott zu gefallen oder um den Geist zu bekommen oder sonst was. Das wird sehr starr und steif und zwanghaft. Viel besser ist zu beten, Gott, gib mir deinen Geist der Liebe, der das mir möglich macht, zu lieben. So rum wird ein Schuh draus. Und das gilt für das Dritte, für das Letzte, was Paulus als Charakteristikum für den Geist schreibt auch. Da kann es nämlich genauso passieren, dass man es genau gleich auch sieht, so sieht. Besonnenheit. Auch das schenkt der Geist Gottes uns. Und das finde ich ein gutes Wort, auch für die Übersetzung ein gutes Wort, weil in der Besonnenheit das Wort Sinn mit drin steckt. Und darum geht's. Gottes Geist richtet unseren Sinn, unser Denken, unser Spüren immer wieder auf Gott aus. So wie man eine Antenne immer wieder mal neu ausrichten muss, so wie man ein Handy immer wieder mal neu kalibrieren muss, so richtet der Geist unseren Sinn immer wieder neu auf Gott aus. Gerade auch in Bezug auf Bezeugen des Glaubens. Und das ist was Wichtiges, was dieser Geist in uns tut. Denn wenn wir uns immer wieder auf Gott besinnen, immer wieder neu uns ausrichten auf ihn, dann bewahrt uns das davor, dass wir zum Beispiel nur uns selber verkündigen. Das könnte nämlich passieren, dass man sonst sich und seine Art zu glauben verkündigt und gar nicht Gott. Dagegen ist es gut, sich immer wieder auf Gott zu besinnen. Oder es bewahrt auch davor, dass man so äußere Formen verkündigt, wie zum Beispiel die Kirche. Es geht nicht darum, die Kirche zu bezeugen. Es geht auch nicht darum, seine Abneigung gegenüber der Kirche zu bezeugen. Auch das passiert manchmal. Viel wichtiger ist, immer wieder zu fragen, was will denn Gott? Wie bezeuge ich ihn denn eigentlich? Und das ist diese Besonnenheit, immer wieder dieses neue Ausrichten auf Gott. Immer wieder fragen, wie hat Gott sich denn gezeigt? Anderen Menschen, damals schon, heute, was hat Jesus gesagt, was hat er getan, wo finde ich das in der Bibel, da nachfragen, nachforschen, das ist den Sinn ausrichten auf Gott. Woran mache ich eigentlich fest, wie ich meinen Glauben lebe, da darf man sich auch immer wieder mal selber Fragen stellen. Alles das heißt den Sinn neu ausrichten auf Gott und das ist so wichtig, weil man sonst ganz schnell reinrutscht in das, dass man sich selber oder irgendwelche Formen zum Kern seiner Verkündigung macht oder Regeln oder Gewohnheiten, als ob es darum ginge in der Verkündigung. Nein, Besonnenheit heißt immer wieder neu ausrichten. Das ist der Geist und auch das, was wir nicht tun müssen, sondern was der Geist uns schenkt, was wir ihn machen lassen, was er in uns bewirkt. Man kann sagen, an der Stelle wird es ein bisschen knifflig, weil es könnte ja passieren, dass der Geist der Besonnenheit uns in manchem auch nachdenklich macht und dann sind wir ganz schnell wieder bei der Verzagtheit. Also dieser Schmal zwischen, dieser Grat zwischen Besonnenheit und Verzagtheit kann relativ schmal sein. Kann ja passieren, gell? Dass man sagt, naja, ich will ja besonnen sein und dann wird man aber wieder verzagt. Ich glaube trotzdem, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Verzagtheit bremst aus und Besonnenheit lenkt den Blick aufs Wichtige, aufs Wesentliche. Ist wie beim Fahrlehrer auch. Ein Fahrlehrer sagt nicht immer nur, oh Vorsicht und langsam und mach nicht und bloß das nicht und bremst. Sondern ein guter Fahrlehrer, der sagt, achte da drauf, bedenke, was könnte jetzt kommen und so weiter. Er lenkt den Blick auf das, was man vielleicht noch gar nicht sieht, was man vielleicht erahnen muss. Der Geist macht nicht übervorsichtig, sondern er macht besonnen. Das sind zwei verschiedene Dinge, auch wenn es vielleicht nah beieinander liegt. Der Geist Gottes. Es sind drei Merkmale, die der Paulus dem Timotheus schreibt und die er uns mitgibt. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und das dürft ihr heute mitnehmen, weil es ein Geschenk ist für euch an Pfingsten. Wie ein guter Fahrlehrer ist er, wie ein guter Begleiter in deinem Leben, weil er auf dich am Steuer deines Lebens nicht so einwirkt, dass du verzagt durchs Leben gehen musst, sondern weil er dich stärkt, antreibt, weil er dir Liebe schenkt, Gemeinschaft möglich macht, den Blick für den anderen weckt und weil er deinen Sinn immer wieder neu auf den Vater ausrichtet. Das tut der Geist. Lad ihn dazu ein. Amen.